So soll der Dank aus Ihrem Herzen kommen. Ich freue mich, wie wunderbar das von Lieben aus der Gemeinde hier gestaltet wurde. Können Sie noch richtig danken? Menschen, die bloß Lidl oder Tingelmann kennen und nicht den Geber alles Guten, woher die Kraft ihres Lebens kommt, die können nicht danken. Herr, wie sind deine Werke so groß und viel und du hast sie alle weise geordnet. Und die Erde ist voll deiner Güter und voll deiner Güte. Wir wollen ihm, dem Herrn, danken, indem wir miteinander singen, lobe den Herrn, den mächtigen König, der Ehren 317, die ersten drei Verse. Beten. Du, unser lieber himmlischer Vater, dir wollen wir danken heute Morgen über so vielem Gutem, das du in unser Leben hineinlegst. Wir können immer nur staunen, wie du unsere Lebenskraft erhältst, auch trotz so vieler Bedrohung durch Krankheit. Du hast uns bis zu diesem Tag hindurchgeführt. Und wir haben deine Freundlichkeit und deine Güte vielfach erfahren. Wir wollen dir danken, auch für Essen und Trinken, für den Frieden in unserem Land, weil in allem deine Güte zu uns sichtbar wird. Und du suchst uns heute Morgen, jetzt gib uns offene Ohren, dass wir auf dein Wort merken können und dass wir verstehen, was du uns heute Morgen zeigen willst an deiner Güte. Und wir wollen jetzt bei dir abladen, was uns auch von Sorgen so belastet. Auch die Schuld, die uns bedrückt, wollen wir bei dir niederlegen, weil du vergeben kannst. Wir beten in der Stille. Wir danken dir, denn du bist freundlich und deine Güte währt ewig. Amen. Wenn Sie an Ihrem Platz jetzt eine Bibel haben, bitte ich Sie, 5. Mose 8 aufzuschlagen. Ermahnung zur Dankbarkeit, Seite 195 im Alten Testament. 5. Mose 8 von Vers 12 ab. Es wird davon gesprochen, dass Gott in unserem Leben auch uns Wüstenwege führt. Wissen Sie, was das ist? Das heißt, dass er dich demütigte. Wo Gott ihnen alle seine Gaben vorenthält und sie durch große Bedrängnis führt. Das tut doch, um umso wunderbarer an ihn zu handeln. Vers 12, wenn du nun gegessen hast und satt bist und schöne Häuser erbaust und darin wohnst und deine Rinder und Schafe und Silber und Gold, das Auto dazu und was sie haben und alles, was du hast, sich mehr, dann hüte dich, dass dein Herz sich nicht überhebt und du den Herrn, deinen Gott, vergisst, der dich aus Ägyptenland geführt hat, aus der Knechtschaft und dich geleitet hat durch die große und furchtbare Wüste, wo feurige Schlangen und Skorpione und lauter Dürre und kein Wasser war, und ließ dir Wasser aus dem harten Felsen hervorgehen und speiste dich mit Manna in der Wüste, von dem deine Väter nichts gewusst haben, auf dass er dich demütigte und versuchte, damit er hernach wohltäte. Du könntest schon sagen in deinem Herzen, meine Kräfte und meiner Hände Stärke haben mir diesen Reichtum gewonnen. Sehen Sie, was heute so schlimm ist in unserem Reden. Unser Stolz. Sondern gedenke an den Herrn, deinen Gott, denn er ist, der dir Kräfte gibt, Reichtum zu gewinnen, auf das er hielte seinen Bund, den er deinen Vätern geschworen hat, so wie es heute ist. Freuet euch der schönen Erde. Wir wollen miteinander dieses Lied 510 singen. Die meisten werden es kennen und wer es nicht kennt, der wird auch mitgezogen. Wir haben es im Sommer schon mehrfach gesungen. 510. Jetzt möchte ich heute zum Erntedankfest, dass wir miteinander Luthers Erklärung zum ersten Glaubensartikel sprechen. Das ist im Gesangbuch auf Seite 1486, das ist die Nummer, die unten an der Seite in der Mitte steht. Seite 1486, nicht Nummer, sondern Seite 1486. Unter der Ziffer 2, das zweite Hauptstück, der Glaube. Und dann wollen wir das bekennen, was wir als Christen von der Schöpfung der Dinge dieser Welt glauben und miteinander sprechen. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde. Was ist das? Ich glaube, dass mich Gott geschaffen hat. Samt allen Kreaturen, mir Leib und Seele, Augen, Ohren und alle Glieder, Vernunft und alle Sinne gegeben hat und noch erhält, dazu Kleider und Schuh, Essen und Trinken, Haus und Hof, Weib und Kind, Äcker, Vieh und alle Güter, mit allem, was Not tut für Leib und Leben, mich reichlich und täglich versorgt, in allen Gefahren beschirmt und vor allem Übel behütet und bewahrt. Und das alles aus lauter väterlicher, göttlicher Güte und Barmherzigkeit, ohne all mein Verdienst und Würdigkeit, für all das ihm zu danken und zu loben und dafür zu dienen und gehorsam zu sein, schuldig bin, das ist gewisslich wahr. Jesus sagt einmal, auch unsere Haare auf dem Haupt sind alle gezählt. Und Gott hat es zugemessen, wenn wir eine Brille brauchen. Das weiß Gott alles. Seine Gabe und das, was er mir gibt, auch heute an Gütern. Ein schönes Lied, das auch neu im Gesangbuch drin ist, ist von Matthias. Claudius, wir pflügen und wir streuen den Samen auf das Land. 508, das singen wir. 508. Das Jahrhundert der Vernunft, wo jeder geglaubt hat, er hätte viel zu viel von der Gescheitheit abbekommen. Eine Zeit des Unglaubens und des Zweifels. Und es war der große Literat Matthias Claudius, einer der ganz großen Denker, der es mit der Schlichtheit seiner Worte durchschaut hat. Und es lohnt sich immer wieder, in Matthias Claudius Schriften zu lesen. Nun haben wir heute als Predigtext Lukas 12, von Vers 16 bis 21, das ist Seite 90 in den Bibeln, die ausliegen im Neuen Testament. Lukas 12, die Verse 16 bis 21. Jesus sagte ihnen ein Gleichnis und sprach, es war ein reicher Mensch, dessen Feld hatte gut getragen. Und er dachte bei sich selbst und sprach, was soll ich tun? Ich habe nichts, wohin ich meine Früchte sammle. Und sprach, das will ich tun, ich will meine Scheunen abbrechen und größere bauen und will darin sammeln, all mein Korn und meine Vorräte und will sagen zu meiner Seele, liebe Seele, du hast einen großen Vorrat für viele Jahre, habe nun Ruhe, iss, trink und habe guten Mut. Aber Gott sprach zu ihm, du Narr, diese Nacht wird man deine Seele von dir fordern und wem wird dann gehören, was du angehäuft hast? So geht es dem, der sich Schätze sammelt und ist nicht reich bei Gott. Heute sind ja Fremdwörter bei uns eingedeutscht. Die brauchen wir einfach, weil man kann das nur mit dem passenden Wort richtig sagen. Wenn einer im Internet surft, ich weiß nicht, wie man das sonst auf Schwäbisch sagen will, oder was die Rever sind, und was Joggen ist oder Jobsharing, das muss man mit dem Fachwort sagen. Wir haben die Wörter entlehnt aus anderen Sprachen, aber es gibt ja auch Wörter, die wir Deutschen allein haben. Und die haben die anderen dann in anderen Ländern von uns entlehnt, weil sie sagen, das kann man nur im deutschen Wort sagen. Wissen Sie welches? Zum Beispiel Kindergarten passt offenbar für uns. Hat in andere Sprachen Eingang gefunden. Oder, die Amerikaner lieben das so, Gemütlichkeit, Volksfest. Das kann man nur auf Deutsch sagen, anders nicht. Und da gibt's noch ein Wort, das kann man auf Englisch nicht wiedergeben. Die Engländer probieren, sie sagen Finishing Time, Closing Time oder After Work, aber es ist nicht richtig, Feierabend. Feierabend. Wissen Sie, was Feierabend ist? Die Arbeit ist getan, Sie sind rechtschaffen müde, Sie haben tüchtig geschleppt, es ist was zusammengekommen bei der Arbeit, die Ernte war gut, Sie setzen sich hin und sagen, ach, wie bin ich dankbar, war schön, hat Spaß gemacht, Schaffen macht ja schließlich Spaß. Also, und dass man dankbar und fröhlich, und das gehört zum Erntedankfest, man sitzt da, man freut sich, dass alles hat gelingen dürfen, dass es nicht umsonst war. Feierabend, das gehört zum Erntedankfest. Und Erntedank ist eins der großen Feste des Jahres. Nun sind Sie größtenteils nicht mehr in der Landwirtschaft tätig und viele von Ihnen haben auch keinen Garten mehr. Also, und trotzdem wünsche ich Ihnen diese Freude. Es hat sich gelohnt, meine Arbeit. Mein Schiff war zufrieden. Es ist was rausgekommen. Ich habe was wirken dürfen in den letzten Monaten. Dankbarkeit, Freude, wie dieser Kornbauer. Der kann Feierabend machen. Das können ja manche Leute nicht Feierabend machen. So, jetzt mache ich mal Schluss für heute. Feierabend und jetzt möchte ich einfach einmal mich freuen. Er ist ja ein ganz sympathischer Mann, der uns ganz nahe kommt. Er hat nicht geschummelt bei der Steuererklärung. Es ist kein unrechtes Gut dabei bei seinem Geld. Seine Bilanz sollen haben, ausgezeichnet. Er schreibt schwarze Zahlen. Er hat Erfolg, ist doch gut. Und dass er wieder investiert, wer will ihm denn das übel nehmen? Solche Leute bräuchte man heute in der Wirtschaft. die investieren, die mutig nach vorne schauen. Also das kann sich alles sehen lassen. Die neuen Scheunen, sie sind bitter nötig. Jetzt kommt mein erster Punkt. Er macht einen ganz schlimmen Fehler. Also nochmal. Jesus tadelt an diesem Unternehmer, an diesem Farmer, an diesem Kornbauern doch nicht, dass er Erfolg hat. Er tadelt doch nicht, dass er fleißig ist. Ist doch ganz klar, dass wir unsere Gaben nutzen. Jesus tadelt an ihm auch nicht, dass er investiert. Passen Sie überhaupt auf, Jesus tadelt überhaupt nicht. In die Dunkelheit der Nacht erklingt eine Stimme: Diese Nacht wird man dein Leben von dir nehmen. Und wem gehört dann alles, das du angehäuft hast, du Narr? Ich möchte mal ganz deutlich sagen, Jesus sagt das nicht. Das ist nicht die Stimme Jesu. Jesus sagt uns das Evangelium. Das Evangelium ist eine frohe Botschaft. Diese Nachricht, die kriegen Sie jedes Mal, wenn Sie die Zeitung durchblättern. Gleich in der Stuttgarter Zeitung, Stuttgarter Nachrichten, hinter den Börsennachrichten, Aktienkursen und was da kommt, kommen gleich dahinter die Todesanzeigen. Sehen Sie das manchmal auch so? Du Narr. Da steht dann völlig unerwartet, völlig unvermutet, mitten in der Arbeit. Und das geht ja bei uns selber so. Wir leben Jahr für Jahr dahin und denken gar nichts. Und dann ganz plötzlich, ja, dann kommt auf einmal der Herzinfarkt. Oder Sie gehen zum Arzt und wollen nur noch so einen kleinen, wie sagt man auch wieder auf gut Schwäbisch, einen Check machen, sich über durchchecken lassen. Und dann auf einmal stellt sich eine ganz heimtückische Krankheit aus. Sie wollten eigentlich in Urlaub fahren. Sie wollen nur gucken, ob alles in Ordnung ist und den Blutdruck einstellen lassen, wie bei der Maschine. Und auf einmal, da stimmt was nimmer. Also die erschütternde Mahnung und Warnung, die tritt uns überall entgegen. Mensch, dein Leben rinnt aus. Es ist nur noch eine begrenzte Zeit, die wir haben. Eigentlich müssen wir ja von Kindertagen an uns das fortwährend bewusst machen. Und wenn das, manche sagen, das Unerwartete eintritt. Warum ist eigentlich unerwartet? Dann plötzlich hat alles andere in unserem Leben, das sonst ganz wichtig ist, Börsenkurse und Devisengeld oder Immobilien oder Sparkonten und Zinsen oder eine Gehaltsaufstufung oder was es auch bei Ihnen ist, eine ehrenvolle Ernennung oder gar die Not Ihrer Arbeitslosigkeit. Auch die ist plötzlich gar nicht mehr so wichtig wie vorher. Wenn das eine kommt, diese eine Stimme, du Narr. Und wenn vor uns das plötzlich steht, ja, warum erschrecken wir so? Weil dann wird auf einmal gewogen. Gewogen und zu leicht befunden. Das war das Urteil bei einem ganz berühmten, mächtigen Kaiser, König. Was ist in unserem Leben, wenn Gott anfängt, unser Leben einmal auf die Waage zu legen? Was haben wir dann Gott zu bringen? Es ist mir so wichtig, dass wir nicht bloß von Gott reden, sondern dass es ein Gericht gibt. Die meisten Christen sind ja ganz blind dafür und vergessen das. Also wir sind da so gleichgültig. Und deshalb ist dieses Wort ja für uns hier einmal zuerst geschrieben. Hast du das in dir, in deinem Leben bewusst gemacht, dass Gott dein Leben prüft? Was hast du dann mitzubringen bei dir? Was kommt dann raus? Und da will uns Jesus gar nichts madig machen, weder den Arbeitsstress noch den schönen Urlaub, sondern Jesus will uns nur auf den Boden der Tatsachen dieser Welt zurückholen. Das ist die Realität der Welt, in der wir leben. Und es geht um gar keine andere Frage eigentlich als, lebst du wirklich ganz realistisch in dieser Welt, ehrlich? Bist du ein Mensch mit der richtigen Bodenhaftung, dann müsstest du dir das eigentlich immer wieder klar machen. Es ist merkwürdig, dieses Wort heute für den Erntedanktag. Aber wir wollen nicht an den Gaben und an unsere Gesundheit hängen bleiben. Gott fragt mehr und sagt, was bringst du mit in deiner Todesstunde, wenn Gott dein Leben prüft, wenn wir offenbar werden vor dem Richterstuhl Christi, wenn wir vor Gott verantworten müssen, jedes unnütze Wort, das wir geredet haben. Was ist dein Leben wert? So, also das war mein erster Punkt. Dieser Kornbauer ist ein geschäftstüchtiger Mann, ein Mann mit Weitsicht, aber an einer Stelle dumm. Das sagt die Bibel immer. Töricht. Es geht in der ganzen Geschichte bloß darum, ob wir klug oder dumm sind. Dumm handelt er, der sich nicht fortwährend bewusst macht. Ich muss vor Gottes Richterstuhl mein Leben verantworten. Jetzt möchte ich was Zweites aus dieser Beispielgeschichte Jesu sagen. Der Reichtum hat eine ungeheure Sogkraft. Also zuerst nochmal reich. Wer ist denn reich? Wir. Wir sind reich. Wir Deutschen. Kein Volk der Welt ist so reich wie wir. Kein Volk der Welt hat solch eine soziale Absicherung. Und ich bin auch ganz persönlich der Meinung, keine Generation nach uns kann noch mal so viel Reichtum haben wie wir. Wenn ich an meine Enkel denke, nicht bloß an deren Taschengeld, aber auch sonst, wie wollen die mal die Schulden abzahlen, die wir heute neu machen? Kann ich mir nicht vorstellen. Kann niemand mehr abzahlen. Wir leben im Überfluss, weil wir heute schon auf die kommenden Generationen unsere Schulden machen. Eigentlich müssen wir heute zurücklegen für die geburtenschwachen Jahrgänge, die kommen. Aber so hat es ja Josef empfohlen und so steht es in der Bibel. Aber wir verbrauchen das alles ohne Rücksicht darauf, wer nach uns kommt. Irgendwo liegt das im Reichtum drin. Weil wir so viel haben, wollen wir noch mehr Sicherheit haben. Es geht eigentlich um die Frage der Sicherheit. Auch bei diesem Kornbauern. Er überlegt sich, wie er viele Jahre sicher leben kann. Und uns bewegt es ja auch, wie können wir unsere Zukunft absichern, unseren Lebensabend, die Jahre, die vor uns liegen, das beschäftigt heute schon junge Leute. Natürlich mit 18 und 20 Jahren, wie wird einmal meine Rente sein? Und wie ist das überhaupt? Wie kann ich mir in meinem Leben das ein wenig sicherer machen? Das ist eine berechtigte Frage, wie kann man sich absichern? Aber Sie müssen wissen, der Betrug des Reichtums, so nennt ja Jesus den Reichtum, der Betrug des Reichtums blufft sie. Der verführt sie. Der gaukelt ihnen vor, er würde sie sicher machen. Die Älteren, die haben, Gott sei Lob und Dank, zweimal eine Inflation mitgemacht. Die vergessen sein Leben lang nicht mehr, was das ist, Inflation. Dass das Geld gar keine Sicherheit bringt, wo man mit Millionen, Milliarden um sich geschmissen hat und keine Brezeln mehr drum kaufen kann. Geld ist doch keine Sicherheit. Man meint immer, wenn ich mehr Geld hätte, dann wäre ich sicherer. Nun, die Reichen haben es ein bisschen leichter, aber auch nicht viel. Viele Arme in der Welt, die hängen genauso an dem Reichtum. Nicht, wenn ein Bill Gates in seinem Geldbeutel 40 Milliarden rumträgt, stellen Sie sich mal vor, das ist ein Haufen Geld. Aber wenn er beim Pinguin einen Eisbecher kauft, einen nach dem anderen, dann kriegt er am Ende auch Bauchweh um seine 40 Milliarden. Er kann auch nicht mehr Spaß haben, als wenn Sie abends zu Nacht essen. Man kann auch nicht mehr vom Leben haben, auch mit der Fülle des Geldes. Man kann es doch gar nicht umsetzen. Aber die Raffgier sitzt drin. Und die Worte Jesu vom Reichtum, die sind so erschütternd hart. Über kein Thema hat Jesus so viel geredet wie übers Geld. Über kein anderes Thema, so viel wie übers Geld. Und das geht uns Deutsche, uns jetzt, ganz egal, wo Sie gerade in der Einkommensteuer, in welcher Gruppe Sie drin sind, geht es uns ganz direkt an. Junge und alte Leute, Rentner oder Schüler, geht uns ganz genauso an. Es ist eine ganz verführerische Macht, dieses Geld, das uns so im Genick hat, ja oft auch in der Kirche, dass man bloß noch über Geld redet. Das ist so eine furchtbare Sache, dass das Geld dieses ausstrahlt, als ob es uns im Leben irgendeine Sicherheit geben können. Und was ist denn so schlimm? Vor lauter Geldsorgen merkt dieser reiche Wirtschaftsmanager, der da mit Korn in der Landwirtschaft auf einem Großbetrieb handelt, gar nicht, wie arm er ist. Er ist arm an Weisheit, das haben wir schon gesagt. Er ist arm an Durchblick. Und arm an Erkenntnis. Er sieht überhaupt nicht, was doch alles Primitivste wäre und was Matthias Claudius einem so schnell zeigt, dass er mit all seinem Können gar nichts kann. Wenn Gott seine Güte wegnimmt, hungern wir alle übermorgen. Das unverdiente Güte. Darf ich mal klar ein bisschen formulieren, damit man es leicht im Kopf behält? Dieser Kornbauer kennt seinen Geschäftspartner nicht. Wer ist sein Geschäftspartner? Der lebendige Gott und Herr. Der ihm all das gibt, freiweg. Ein ausgesetzter Regen und er wäre ein armer Schlucker. Eine Missernte. Und alles wäre dahin. Mensch, weißt du nicht, woher alles kommt? Vergisst du denn das? Was ist bloß über unser deutsches Volk gekommen? Dass wir so sicher geworden sind, als ob wir alles machen könnten. Wir, wie denn? Kennen wir unseren Geschäftspartner? Da denkt der Kornbauer, mein Feld hat gut getragen. Es gehört ihm doch gar nichts. Merkst du nicht, du bist auf eine kurze Zeit in diesem Leben nur Verwalter. Du hast ererbt von deinen Vätern und jetzt musst du ein bisschen drüber wirtschaften, muss man sich natürlich ein bisschen anstrengen. Aber was kannst du denn schon mit deinen Möglichkeiten? Ist doch Leihgabe. Und das gilt doch genauso für die Gesundheit. Darum kann es oftmals sein, dass Gott bei Ihnen so ein Beben im Leben kommen lässt, wo Sie merken, bei mir wackelt alles. Dass Sie umso mehr Ihren Geschäftspartner kennen, der noch hinter Ihrem Arzt steht und hinter der Apotheke. Und dem es ein kleines ist, in Ihrem Leben alles in Überfülle zu geben. Der es Ihnen aber auch vorenthalten kann, um Sie zu demütigen. Kennen Sie Ihren Geschäftspartner? Und das Geld und der Besitz hat so eine unheimliche Sogkraft für uns. Jesus hat das oft erklärt mit ganz einfachen Bildern. Seht die Vögel und im Himmel. Sie arbeiten nicht, sie säen nicht. Oder die Blumen mit ihrer Blüte. Seid ihr denn nicht viel mehr als sie, euer himmlischer Vater? Kennen Sie Ihren himmlischen Vater? Und der Erntedanktag möchte uns nur hinführen, dass wir hinter diese Güter sehen und wieder ins Herz des liebenden Vaters, dass sie nach Hause gehen und sagen, mir geht's nicht mehr um die Gaben, mir geht's nur noch um ihn und ich bin so froh, dass er mit seiner Liebe mein Leben trägt und mich lieb hat. Und jetzt gehört das auch da hinein, dass wir zu Hause wieder an all die Sorgen denken und die Probleme und Berufsprobleme und die gesundheitlichen Nöte und wir denken an die Kranken mit ihren Schmerzen und mit ihren Leiden. Und wir denken an die, die keine Arbeit haben. Und das sagen wir nicht bloß so als eine Pflichtübung, sondern weil wir selber sehr geschlagen und getroffen sind, wenn es Freunde in unserer Mitte sind, dass wir sagen, das hätte doch dich genauso treffen können. Und dann stehen wir da mit unserer ganzen Ratlosigkeit, aber wir haben unseren Vater, mit dem wir sagen, Herr, jetzt hilf doch du weiter. Und wir wollen doch das mit dir wieder ganz neu erleben, wie du einst dein Volk Israel auch durch die Wüste geführt hast. Sind manche unter uns oder die liegen daheim jetzt im Krankenlager, die Gott den Wüstenweg führt. Hoffentlich keine 40 Jahre. Damit er seine Herrlichkeit offenbart. Damit er seine Wunder uns wieder neu erleben lässt. Ach, lasst uns doch frei werden von dem Gieren auf die materiellen Dinge. Und lasst uns tiefer sehen. Heute in unserer Generation sind so viele Leute, die leben von der Angst. Die reden dauernd von der Angst, was alles kommen mag. Die verschmachten vor Furcht und warten der Dinge, die da kommen sollen. Lasst uns fröhlich unseres Glaubens leben. Weil wir wissen, wir sind doch beschenkt von der Güte Gottes. Und noch ein letztes, was unser Leben erfüllt und reich macht. Ja, dieser Mann ist ja gar nicht so schlecht, dieser Manager, landwirtschaftliche Manager, dieser Großfarmer. Er weiß ja noch, dass er eine Seele hat. Das müssen nicht mehr alle reichen. Und er kann noch Pause machen. Wer kann denn das von diesen Schaffern und Wuhlern? Er kann noch Pause machen. Ich schätze das an ihm. Und er spricht zu seiner Seele und sagt, du brauchst ein Stückchen Ruhe und nur der Trost, den er seiner Seele zuspricht, der ist falsch. Er sagt, ich habe mich abgesichert. Wir sprechen das ja manchmal auch so einander zu. Oder das tröstet uns manchmal auch im Blick auf die Zukunft. Wir haben ja ein bisschen vorgesorgt. Das ist auch wichtig. Christen sollen ja vorsorgen. Nur, dass sie meinen, das würde ihre Seele satt machen. Wissen Sie, ihre Seele, die hat einen ganz anderen Durst. einen ganz anderen Durst. Wie der Hirsch schreit nach frischem Wasser, so schreit meine Seele Gott zu dir. Ich sage es manchmal ganz drastisch, die Erfahrung meiner Hausbesuche allein bloß hier in diesem Bezirk. Ich sage, nicht eine Türe ist dort, wo wir nicht heute willkommen sind, wenn wir das Wort Gottes bringen und mit Menschen beten. Zum Schwätzen haben die Leute oft wenig Zeit. Und in den Krankenhäusern, da warten die Menschen nur auf das ein. Hat er uns ein Wort Gottes? Die Menschen verzweifeln, weil sie nimmer diese Sättigung ihrer Seele haben. Wie schön hat es David beschrieben im 23. Psalm. Er erquickt meine Seele. Das ist doch das Größte. Unser Volk ist heute überreich versorgt. Überreich versorgt für alle Notfälle und in allen Situationen, aber so fehlt, ist, dass der Hunger dieser Seele gestillt wird. Jakobusbrief, wenn Sie es nochmal aufschlagen, Jakobus 1, das lohnt sich, wie es der Jakobus dort am Ende beschreibt im Vers 11. Da spricht er von den Reichen. Der Reiche wird dahinwelken in dem, was er unternimmt, weil er innerlich leer und ausgebrannt ist. Und Sie ahnen gar nicht, wenn Sie heute reichen, wohlhabenden Menschen treffen, wie arm es dort im Herzen oft aussieht. Keine Zukunftshoffnung, keinen Frieden, keine Freude. Wie wird man reich für Gott? Jesus sagt ja, so ist dem, der nicht reich ist bei Gott. Wie wird man reich bei Gott? Ich weiß, dass viele die Geschichte nun so auslegen und sagen, reich für Gott wird man, wenn man viele gute Werke tut. Ich bin sehr dafür, dass sie gute Werke tun mit den Gaben, die Gott ihnen anvertraut hat. Aber es ist eine sehr merkwürdige Lehre, die dem Evangelium nicht entspricht, dass man mit guten Werken reich bei Gott werde. Kann ich mir nicht vorstellen. Gute Werke tun wir, weil es Spaß macht. Wenn Sie mit Ihrem Geld was Vernünftiges machen können, und es nicht nur als Last durch ihr Leben drängt, sind doch Sie der Glücklichste. Geben ist seliger als nehmen. Genug zum Thema. Und ich danke auch für viel Liebe. Ich weiß ja, was Sie alles mittragen, Ihrer Liebe. Aber wie wird man reich bei Gott? Doch nur, indem man seine Gnade fasst. Weiß das überhaupt noch, dieser reiche Mann? Weiß das unser Volk noch? Wissen Sie es noch? Der Heiland, der sich über sie erbarmt, der ihnen alle ihre Sünden vergibt und heilt alle ihre Gebrechen, der dein Leben vom Verderben erlöst. Weiß das der reiche Kornbauer noch? Das ist ein Reicher. Menschen haben es ergriffen und ich kann Gottes Gnade nur ergreifen und reich werden, weil ich mein Heimatrecht im Himmel habe. Wie wir dann mit unseren Gütern umgehen, ja, das ist schwierig, dass ich kann wahrscheinlich beides nicht. Paulus sagt einmal, man soll mit den Gütern so umgehen, haben, als hätte man nicht. Aber das ist ganz schwierig, weil die Sorge um den irdischen Reichtum uns reitet und unterjocht und prägt. Ich möchte Sie einfach bitten, dass Sie Ihr Leben ergreifen. Wenn Jesus in seiner Güte heute vor Ihnen steht, Ihr Leben tragen und führen will und sagt, leg doch deine Sorgen in meine Hand, ich werde dich versorgen. Und Sie setzen sich heute Mittag zu Tisch und sagen, danke, Herr Jesus. Und noch viel mehr gibst du mir. Du gibst dich mir, wie es heute so schön im Vers im Losungsbüchlein heißt. Du bist die größte Gabe. Und es ist schön, wenn wir dann dieses alte Tischgebet wieder gebrauchen können. Herr, wir gehen zu dem Essen, lass uns deiner nicht vergessen, denn du bist das Lebensbrot. Stärk zugleich auch unsere Seelen, die wir dir jetzt anbefehlen. Steh uns bei in aller Not, gib, dass wir nach dieser Erden deine Gäste im Himmel werden. Amen. Und wir singen vom Lied 324 noch die 7 Verse, ich singe die mit Herz und Mund. Herr, wir wollen keine leichten Worte machen. Soll uns nicht leicht über die Lippen gehen. Aber danken wollen wir dir über diese Güte. Uns drückt auch, wie schnell wir immer wieder unser Herz an vergängliche Güter hängen. Wie wir oft hadern mit dir, wenn uns irgendetwas versagt bleibt. Ob an Gesundheit oder Besitz. Oder Anerkennung und Ehre. Dabei ehrst du uns wie niemand sonst. Dabei sprichst du uns eine Sicherheit zu, mehr als uns die ganze Welt geben kann. Vielen Dank, Herr. Und gib doch, dass wir es umsetzen können. Hilf uns, dass wir es begreifen, auch bei unserem Bibellesen, dass wir es immer fester in unser Herz aufnehmen können. Und wir dürfen hier auch bitte noch einmal für die Kranken und Alten und Pflegebedürftigen, für die Angefochtenen, auch für so viele Menschen um uns her, die verschmachten vor Furcht und Warten der Dinge, die da kommen sollen, die in der Angst leben, dass wir ihnen dein herrliches Evangelium der Freude und des Friedens sagen können. Gib doch, dass wir viele zu dir führen und selig machen. Lasst uns gemeinsam beten. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Nehmen Sie bitte noch mal einen Augenblick Platz. Wir haben eine ganze Fülle von Dingen. Es ist immer am einfachsten, wenn Sie es auf dem Zettel mitnehmen. Da sind viele wichtige Dinge schon beschrieben. Nicht auf diesem Zettel, steht auf unserem Notizenzettel, steht, dass ein Ausflug ist am 18. Oktober, Besichtigung des Wasserwerks im Schwarzwald. Schön, wer an diesem Tagesausflug mitgehen will. Der gelbe Zettel liegt hinten auf. Man kann auch Näheres noch bei Frau Bayer erfragen. Dann liegen da hinten auch die Zettel auf für diese Schulung, Seelsorge bei ProChrist. Hinten liegen auch Zettel auf für den Abendgottesdienst heute Abend, auf den ich noch mal hinweisen will. Ich möchte auch noch sagen, dass hinten die Zettel liegen für die Hauskreise, wer sich gerne anschließen will, und viele andere Dinge. Am nächsten Sonntag ist der Termin, wo für unseren letzten Zettel, Notizenzettel für dieses Jahr, die Dinge zu mir gemeldet werden sollen. Nächsten Sonntag für den November und Dezember alle Veranstaltungen und sonstige Dinge. Immer schön, wenn Sie schon vorher nehmen, dann erleichtert das uns am Ende und die Predigt wird am Ende nicht durch vielerlei Mitteilungen verwischt. Dieser neue Zettel ist dann also für November und Dezember. So, jetzt haben wir wahrscheinlich alles noch zum Opfer, möchte ich sagen. Wir haben in vielen Notgebieten der Welt immer wieder Möglichkeiten zu helfen, durch unsere Arbeit Hilfe für Brüder in unmittelbarer Nähe, ist auch dort aufgeführt. Ein neues Projekt, wo wir einsteigen wollen, das zu den schönsten gehört, ist in den Slums von Kairo durch diese Maggie Gobran, eine beeindruckende Frau, die dort so für diese heimatlosen Müllkinder solche Betreuungsheime aufbaut. Meine Frau und ich, wir haben selber gesehen, wie die in Werkstätten ausgebildet werden. Das ist nun das 7. Heim, das entsteht, jeweils etwa für 120 Kinder, verwahrloste Slumkinder, die hier betreut und unterrichtet werden und auch medizinisch versorgt werden. Das ist nun im Slum Al-Basrawi in Kairo. Und dafür geben wir heute am Erntedanktag unsere Gaben. Und getauft wird um 14 Uhr im Taufgottesdienst Vanessa Schulz, Stitzenburgstraße 4. Haben wir noch was vergessen? Nein. Dann wollen wir um den Segen Gottes bitten. Herr, segne uns und behüte uns. Herr, lass dein Angesicht leuchten über uns und sei uns gnädig. Herr, erhebe dein Angesicht auf uns und gib uns deinen Frieden.